Deutschlandfunk, das war der Tag.
An diesem Sonntagabend begrüßt Sie Sören Brinkmann. Straßenschlacht, das ist wohl das richtige Wort, um zu beschreiben, was in der Stuttgarter Innenstadt in der vergangenen Nacht zu sehen war. Es fing an mit einer Polizeikontrolle, daraus entwickelte sich eine Massenschlägerei, es folgten Krawalle mit Plünderungen und erst in den frühen Morgenstunden konnte die Polizei diese Lage wieder unter Kontrolle bringen. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn zeigte sich heute, Zitat, schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei und den Zerstörungen in unserer Stadt. Mehr Stimmen aus Stuttgart hören wir gleich in dieser Sendung. Wir berichten außerdem über die Ergebnisse bei der Parlamentswahl in Serbien, über das Ende des Ausnahmezustands in Spanien und zunächst aus Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Dort steht der größte Fleischbetrieb Deutschlands, in dem jeden Tag allein Zehntausende Schweine geschlachtet werden. Normalerweise, denn wegen des Corona-Ausbruchs bei Tönjes musste der ganze Betrieb zunächst für 14 Tage runtergefahren werden. Und viele Menschen in der Region hatten befürchtet, dass es so einen Lockdown für den ganzen Kreis oder auch für angrenzende Kommunen geben könnte. Heute hat sich Ministerpräsident Armin Laschet vor Ort informiert, mit dem Krisenstab getroffen und erklärt, das Infektionsgeschehen sei klar bei der Firma Tönjes lokalisierbar und es gebe keinen signifikanten Übersprung hinein in die Bevölkerung.
Insofern gilt weiterhin der Satz, dass wir einen flächendeckenden Lockdown im Moment nicht ausschließen können. Aber solange wir alles tun, dass es gelingt, dass es nicht überspringt auf die Bevölkerung, können wir andere, bessere, zielgerichtetere Maßnahmen ergreifen.
Das Treffen mit dem Krisenstab im Kreis Gütersloh habe Laschet überzeugt. Dort sind in den kommenden zwei Wochen Helferteams unterwegs, insgesamt 170 Personen. Sie besuchen die Tönjes-Mitarbeiter mit Dolmetschern zu Hause, um sie zu informieren, zu unterstützen und um weitere Abstriche zu nehmen. Dafür gab es dankende und respektvolle Worte des Ministerpräsidenten. Weniger Vertrauen hat das Land hingegen in die Fleischindustrie und namentlich die Firma Tönjes. Das hat Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann betont.
Das große Problem, und das sehen wir auch hier in diesem Fall, ist, dass eine Struktur geschaffen worden ist, in der es keine Transparenz gibt. Und wenn es keine Transparenz gibt, kann es auch kein Vertrauen geben. Mit der Fleischwirtschaft kann es keine freiwilligen Vereinbarungen geben. Es muss klare gesetzliche Regelungen geben, die in ganz Deutschland gelten.
Für die Menschen im Kreis Gütersloh und den umliegenden Kommunen ist es größtenteils eine Erleichterung, dass ein Lockdown vorerst vom Tisch ist, nach Tagen der Unsicherheit.
Ich finde es vernünftig. Auch für die Wirtschaft, wie für die Leute und gibt einige Gründe.
Man hat ja jetzt schon sehr viele Menschen in Quarantäne geschickt. Das ist ja schon mal eine sehr große Vorsichtsmaßnahme. Ich denke mal, das wird man spätestens in einer Woche sehen, ob es durchgebrochen ist oder nicht und dann wird es den Lockdown geben.
Das ist schade. Ich selber bin schwer lungenkrank. Deshalb plädiere ich ja noch mehr für den Lockdown. Das ist einfach nicht mehr anders machbar, meiner Meinung nach.
Die Fleischfabrik Tönjes in Reda-Wiedenbrück bleibt jetzt mindestens noch zwei Wochen geschlossen. Der Krisenstab im Kreis Gütersloh sagt aber ganz klar, öffnen darf der Betrieb erst dann wieder, wenn er wirklich die Corona-Schutzvorschriften einhalten kann. Die Tests an den Mitarbeitern sind dank der Mithilfe der Bundeswehr, des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser inzwischen abgeschlossen. Die Zahl der positiven Ergebnisse liegt bei 1.331. Damit hat sich etwas mehr als jeder fünfte Mitarbeiter bei Tönjes mit dem Coronavirus angesteckt. Wie es in der Bevölkerung genau aussieht, das sollen in den kommenden Tagen kostenlose Tests für alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises Gütersloh zeigen. Die Kosten dafür will Tönjes übernehmen.
Nach dem Corona-Ausbruch mit mehr als 1.300 Infizierten beim Fleischkonzern Tönjes bleiben drastische Einschränkungen des Alltags im Kreis Gütersloh vorerst aus. Mischa Dahlmann berichtete. Ja, und was wir gerade bei Tönjes im ostwestfälischen Kreis Gütersloh sehen, ist der größte einzelne Ausbruch dieser Art in Deutschlands Schlachtfabriken. Wir haben aber zum Beispiel auch schon einen ähnlichen Fall beim Konkurrenten Westfleisch gesehen, vor ungefähr einem Monat. Schon dadurch haben viele Politiker die Arbeits- und Produktionsbedingungen der Branche in den Blick genommen. Umso mehr ist das jetzt der Fall, berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Lächelndes Vieh ziert den Schriftzug von Tönnies am Firmensitz in Nordrhein-Westfalen. Tatsächlich jedoch, so meint Robert Habeck, seien die Haltungsbedingungen unter aller Sau. Der Grünen-Parteichef fordert deshalb eine andere Tierhaltung, die nicht allein auf Dumpingpreise ausgerichtet sein dürfe. Seit Monaten wirft die Corona-Pandemie ein Schlaglicht auf die lange verdrängten Zustände in der Fleischindustrie. Die schwarz-rote Koalition steht nach dem Ausbruch des Erregers Covid-19 bei Tönnies jetzt noch mehr unter Druck. Und so kündigt Wirtschaftsminister Peter Altmaier im Interview der Woche im Deutschlandfunk an,
dass wir die Werkverträge in diesen Branchen verbieten, wenn es um die Kernarbeit geht, nämlich um das Zerlegen und das Verarbeiten von Fleisch.
Vertrauen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern lasse sich nur erhalten, wenn Missstände aufgedeckt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen würden, meint der Christdemokrat.
Das betrifft nicht nur die Werkverträge, das betrifft beispielsweise auch Unterbringungen, das betrifft die Arbeitsbedingungen ganz konkret vor Ort.
Ins gleiche Horn stößt Arbeitsminister Hubertus Heil. In den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Samstag kündigt der Sozialdemokrat verschärfte Kontrollen an. Mitte Mai hatte das Bundeskabinett beschlossen, dass ab kommenden Jahr ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie gelten soll. Der Opposition dauert das zu lange. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag.
Ich höre mal den Arbeitsminister, der sagt, wir werden jetzt durchgreifen. Aber bisher ist viel zu wenig passiert. Es muss mehr kontrolliert werden. Es muss ein Ende haben mit diesen skandalösen Werkverträgen, mit der Leiharbeit. Es muss die Arbeitszeit digital erfasst werden, der Infektionsschutz erhöht werden. Ich erwarte, dass die Bundesregierung handelt, dass mehr kontrolliert wird, dass die Zusammenarbeit mit den Ländern verbessert wird.
Der Corona-Ausbruch ist jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Angesichts der grausigen Arbeitsbedingungen, denen vor allem Mitarbeiter aus Rumänien und Bulgarien seit Jahren ausgesetzt sind, konzentriert sich die Bundesregierung momentan auf den Umgang mit den umstrittenen Werkverträgen. Derzeit, sagt Arbeitsminister Heil, arbeite man daran, das Verbot rechtssicher zu machen. Denn die Branche will Widerstand leisten. Der Verband der Fleischwirtschaft spricht bereits von willkürlicher Diskriminierung. Wirtschaftsminister Peter Altmaier gibt sich hingegen entschlossen.
Die Vorfälle, die es in diesen Bereichen gegeben hat, die hat es nirgendwo sonst in dieser Dramatik gegeben. Und im Übrigen kommt es auch kaum anderswo vor, dass in dem Kernbereich einer unternehmerischen Tätigkeit nicht angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt werden, sondern selbstständige Werkvertragsarbeitnehmer. Deshalb werden wir überall dort, wo diese Missstände auftauchen, eben handeln. Und das ist im Augenblick die Fleischbranche.
Auch die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten fordert Änderungen. Der Personalmangel in den Schlachtbetrieben sei ein vorgeschobenes Argument der Lobbyisten, heißt es. Die Fleischfirmen müssten nur die Subunternehmer selbst einstellen. Union und SPD bereiten zudem einen Antrag im Bundestag vor, der das Tierwohl in der Fleischindustrie verbessern soll. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter fordert die Supermarktketten unterdessen auf, Tönnies Fleischprodukte aus ihrem Angebot zu nehmen. Es sei an der Zeit, dass die großen Supermarktketten sich nicht länger mitschuldig machen, sagte Hofreiter der Bild am Sonntag.
Der Beitrag aus unserem Hauptstadtstudio von Barbara Schmidt-Matern. Sie hören in Deutschlandfunk, 23.13 Uhr. Ich habe es eben schon am Anfang der Sendung gesagt, Fritz Kuhn, der Oberbürgermeister von Stuttgart, zeigte sich schockiert von den Krawallen in der Nacht und von den Angriffen auf die Polizei. Es sei ein trauriger Sonntag für Stuttgart, so der grünen Politiker. Bei den schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei haben hunderte Gewalttäter in der Nacht zum Sonntag die Stuttgarter Innenstadt verwüstet. Uschi Götz über den Tag danach.
Ein Mann sammelt Flaschen, Steine und Scherben auf vor den Geschäften und Cafés, wird gefegt. Das technische Hilfswerk ist vor Ort, ebenso die Feuerwehr. Polizisten sind mit Fotokameras in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs. Noch ist das Ausmaß nur zu erahnen. Vor der Tür der Domkirche St. Eberhard steht ein Pfarrer und zeigt auf eine Blutspur am Ende der Kirchentreppe. Ein paar Meter weiter steht der Geschäftsführer eines Mobilfunkladens neben einem Scherbenberg.
Ich meine, das sieht man ja, dass die Filialen eingebrochen wurde und Sachen entwendet wurden, Handys entwendet wurden. Ja, aber genau ein Ausmaß kann ich natürlich dazu nicht sagen.
Gegenüber des Mobilfunkladens schützt mittlerweile ein Bretterverschlag die Ware eines Sportgeschäfts. Ein Security-Fahrzeug parkt davor. Solche Bilder kannte sie bislang nur aus dem Fernsehen, sagt eine jüngere Frau. Zerstörte Schaufensterscheiben, Plünderungen, Gewalt. Polizeipräsident Franz Lutz spricht bei einer Pressekonferenz von einem traurigen Tag für Stuttgart.
Es sind unglaubliche Geschehnisse, die mich fassungslos gemacht haben und die ich in den 46 Jahren Polizeidienst, die ich bislang hinter mir habe, noch nicht erlebt habe.
Die Bilanz der Nacht: 19 verletzte Polizistinnen und Polizisten, 24 Personen wurden festgenommen, die Hälfte davon sind deutsche Staatsangehörige. 40 Geschäfte wurden beschädigt, ein Drittel davon geplündert.
Es war heute Nacht eine nie dagewesene Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigungen bis hin zu Plünderungen in unserer Stadt.
Die Ausschreitungen begannen laut Polizei gestern Abend gegen 23.30 Uhr nach der Kontrolle eines 17-jährigen Deutschen wegen eines Rauschgiftdelikts. Kurz danach wurden Polizistinnen und Polizisten von bis zu 300 Personen angegriffen. Auch der Rettungsdienst wurde attackiert. Polizeivizepräsident Thomas Berger.
Mit Steinen und Flaschenwürfen. Die Kollegen konnten dann unter massiver Verstärkung es erreichen, dass die Personen ein Stück weit zurückgedrängt wurden. Die Gruppe wuchs dann aber ständig an und hat sich dann auf dem Schlossplatz auf 400 bis 500 Personen erhöht. Von dort an wurden die Polizeibeamten, die da eingeschritten sind, massiv mit Steinen und Flaschen beworfen.
Bei den Randalierern handele es sich laut Polizei um Mitglieder einer sogenannten Event- oder Partyszene. Polizeipräsident Lutz betonte:
Ich kann aus der momentanen Sicht der Dinge eine linkspolitische oder überhaupt eine politische Motivation für diese Gewalttaten ausschließen.
Stuttgarts grüner Oberbürgermeister Fritz Kuhn sagte am Nachmittag bei der Pressekonferenz:
Meine Solidarität und meine Wünsche liegen auf der Seite der Polizei, die derzeit insgesamt keinen leichten Job hat. Und wenn ich da im Facebook Filmchen sehe nach dem Muster Fuck the Police, dann ist es etwas, was in Stuttgart und gegenüber unserer Polizei nichts zu tun hat.
Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann verurteilte den Gewaltausbruch scharf. CDU-Innenminister Thomas Strobel sagte, die nächtlichen Ausschreitungen seien von einer nie dagewesenen Qualität in Baden-Württemberg. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Er werde den Innenausschuss des Landtags in einer Sondersitzung am Mittwoch informieren, so Strobel. Die Stuttgarter Polizei indes kündigte an, man werde in den kommenden Wochen mit verstärkten Kräften im Einsatz sein.
Uschi Götz berichtete. Lobbyismus gibt es in der Politik wohl schon, seitdem es Politik gibt, auch wenn der häufig für viele unsichtbar bleibt. Deshalb ist die Hoffnung der Befürworter eines sogenannten Lobbyregisters, dass damit transparent werde, welche Interessengruppen wie auf Gesetzgebung Einfluss nehmen. Lange hat sich die Union gegen so ein Lobbyregister ausgesprochen, doch jetzt bröckelt der Widerstand, wohl nicht zuletzt durch den Fall von CDU-Nachwuchshoffnung Philipp Amthor. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kündigte in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin an, dass es ein Lobbyregister noch in dieser Legislaturperiode geben soll.
Paul Ziemiak will jetzt erstmal wie derjenige aussehen, der die Sache entschlossen voranbringt.
Es gibt jetzt schon und es gab schon erste Gespräche zwischen den Fraktionen der Regierungskoalition von CDU, CSU und SPD. Und ich wünsche mir, dass das so schnell wie möglich kommt. Und mein Wunsch ist in dieser Legislaturperiode.
Eine Expertenanhörung zum Thema aber haben die GroKo-Partner erstmal verschoben auf den Herbst. Und Britta Hasselmann von den Grünen ahnt nichts Gutes.
Dass Paul Ziemiak zum jetzigen Zeitpunkt von ersten Gesprächen spricht, verheißt nichts Gutes. Ich glaub's erst, wenn uns was vorliegt.
Und zwar nicht nur Ankündigungen, sondern tatsächlich ein Gesetzentwurf.
Die Informationen von Andreas Reuter. Und dann blicken wir ins Ausland, nach Serbien. Dort hat die regierende Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vučić den ersten Prognosen zufolge die Parlamentswahl klar gewonnen. Serdjan Govedarica.
Serbien läuft nach ersten Hochrechnungen auf ein Drei-Parteien-Parlament zu. Die serbische Fortschrittspartei von Präsident Aleksandar Vučić fährt mit rund 63% der Stimmen einen haushohen Wahlsieg ein. Wie erwartet landen die mitregierenden Sozialisten von Außenminister Ivica Dačić an zweiter Stelle mit knapp über 10%. Als einzige Oppositionspartei wird die Mitte-Rechtspartei Spas des ehemaligen Wasserballspielers Aleksandar Šapić ins Parlament einziehen können. Die rechtsradikale serbische radikale Partei, die vom verurteilten Kriegsverbrecher Vojislav Šešelj angeführt wird, schaffte es überraschenderweise nicht über die 3%-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag deutlich niedriger als bei vergangenen Wahlen bei knapp 50%. Ein Grund dafür könnte sein, dass ein Teil der Opposition die Wahl boykottiert hat. Das Bündnis für Serbien, ein Zusammenschluss mehrerer Oppositionsparteien, war der Wahl aus Protest ferngeblieben. Sie kritisieren, dass Präsident Aleksandar Vučić das Land autoritär regiere und sehen deshalb die Voraussetzungen für faire und freie Wahlen nicht gegeben. Angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung sprach das Bündnis für Serbien der neuen Regierung bereits am Wahlabend die Legitimität ab, mit Hinweis unter anderem auf die sehr niedrige Wahlbeteiligung in den Großstädten. In der Hauptstadt Belgrad hat nur rund ein Drittel der Wahlberechtigten abgestimmt.
In einem Park im Zentrum der englischen Stadt Reading sind am Samstagabend drei Menschen durch einen Messerangriff getötet worden. Weitere wurden schwer verletzt. Heute stufte die Polizei die Tat als terroristisch ein. Jens-Peter Marquardt.
Die Polizei hat einen 25 Jahre alten Mann festgenommen. Nach Angaben der BBC stammt er aus Libyen. Die britische Terrorabwehr hat die Ermittlungen übernommen. Die Sicherheitsbehörden gehen inzwischen von einem Terrorakt aus. Die Tat hatte sich am Samstagabend in einem Park der Stadt Reading ereignet, in den Forbury Gardens. Augenzeugen berichten, der Mann sei Amok gelaufen und habe offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Drei Menschen starben, weitere wurden mit zum Teil lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus von Reading, 70 Kilometer westlich von London, gebracht. Der Messeranschlag löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Ein unbewaffneter Schutzpolizist stürzte sich auf den flüchtenden Messerstecher und konnte ihn schließlich überwältigen. Später durchsuchten die Ermittler einen Wohnblock in Reading. Scotland Yard erklärte, es gebe keine Hinweise auf weitere Täter oder Hintermänner. Premierminister Boris Johnson sprach den Opfern sein Beileid aus. Er wolle den Ermittlungen der Polizei nicht vorgreifen, doch wenn sich daraus Lehren für das Rechtssystem ergeben sollten, dann werde die Regierung nicht zögern, diese Lehren zu ziehen.
Es ist bekannt, dass US-Präsident Donald Trump große Auftritte vor jubelnden Anhängern liebt und genießt. Deshalb dürfte seine Kundgebung in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma eine Enttäuschung für ihn gewesen sein. Nicht Hunderttausende oder mehr sind gekommen, um ihn zu hören, sondern viele Plätze auf den Rängen blieben leer. Offenbar stand dahinter eine große Aktion von Nutzern des sozialen Netzwerks TikTok.
I accidentally just reserved two free tickets for the Tulsa, Oklahoma Trump rally on Juneteenth.
Oh nein, ich habe Tickets für Trump und jetzt ist die Beerdigung des Goldfischs meines Hundes. Da bleiben ja Plätze frei und das wollen wir doch nicht.
And now I can't go because my dog's goldfish's funeral is that day.
Videos wie dieses tauchten in den vergangenen Wochen immer wieder auf TikTok auf, der vor allem bei Jugendlichen populären Plattform für Kurzvideos, und verschwanden wieder, um Spuren zu verwischen.
It'd be a shame though if like everyone else did this and then there were empty seats at the rally.
Ich würde mich schämen, wenn das jetzt alle täten und dann blieben da Plätze frei. Und dann blieben viele Plätze leer bei Donald Trumps Wahlkampfauftritt in Tulsa, Oklahoma. Mary Jo Laub war die Erste. Sie nennt sich TikTok-Oma, hat ein bisschen Kampagnenerfahrung und veröffentlicht eine Gebrauchsanweisung für bestellt Tickets und geht nicht hin.
Go reserve tickets now and leave him standing there alone on the stage. What do you say?
Geht, reserviert Tickets und dann lasst ihn allein auf der Bühne stehen, sagt sie. 700.000 schauen sich das an, teilen, produzieren eigene Videos. Das war der beste Abi-Streich aller Zeiten, heißt es später auf Twitter. Ihr wurdet von TikTok-Teenagern gerockt, schreibt die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Und das könnte erklären, warum die Trump-Kampagne mit 1 Million Bestellungen angeben konnte, dann aber nicht einmal die Halle voll wurde. Sogar Trumps Rede vor der Halle, für die Tausende erwartet wurden, abgesagt, weil keiner da war. Die New York Times hat zudem beobachtet, dass Gruppen von K-Pop-Fans auf den Zug aufsprangen. Gruppen, die zunehmend politisch aktiv sind und erst vor kurzem einen Server der Trump-Kampagne zum Absturz gebracht haben. Berichte über die Aktion hatte es in der vergangenen Woche gegeben, aber sie lief so lautlos, dass Trumps Team nicht aufmerksam wurde. Mary Jo Laub jedenfalls ist heute ganz aus dem Häuschen.
To those of you that are in your 20s and teens, to those of you that aren't even old enough to vote yet, remember this moment. Remember this feeling.
Ihr, die ihr in den 20ern seid oder noch zu jung zum Wählen, erinnert euch an dieses Gefühl. Politik sei nicht immer schön, sagt sie, und manchmal sehr frustrierend. Aber man könne auch etwas erreichen. Und das Gefühl des Erfolgs von heute trage lange.
Der Bericht von unserem USA-Korrespondenten Arthur Landwehr. Und dann kommen wir nochmal zu Corona zurück. Es war die strengste Ausgangssperre in Europa, die die Regierung in Spanien Mitte März verkündet hatte. Millionen Menschen im Land waren wochenlang quasi in ihren Wohnungen eingeschlossen. Schritt für Schritt wurden die Corona-Maßnahmen dann allmählich gelockert und nun ist der sogenannte Alarmzustand vorbei. Für viele Spanier ein Grund zum Feiern.
Auf dass eine solche Zeit nie wiederkommt. Ein paar junge Spanier verabschieden den Alarmzustand gestern Abend auf einem Hügel bei Madrid. Kaum ist Mitternacht, wird gejubelt und getanzt, denn seit exakt 0 Uhr befindet sich Spanien in der neuen Normalität, wie die Regierung es formuliert. Das heißt, ein paar kleine Einschränkungen des Alltags bleiben zunächst bestehen, wie die Maskenpflicht, wenn der 2 Meter Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann. Aber niemand ist mehr in seiner Bewegungsfreiheit limitiert. Spanier dürfen wieder ihre Provinz verlassen und Freunde in der Nachbarprovinz besuchen. Diese Einwohner von Madrid sagen: Es war wirklich nötig. Die Menschen in Madrid waren eingesperrt. Wir mussten raus aufs Land an die frische Luft. Ich fühle mich erleichtert, aber eine Ungewissheit bleibt, was nun passiert, ob ein neuer Ausbruch des Virus droht. Für mich fühlt es sich an wie Freiheit. Mit dem Tag heute hat Spanien auch seine Grenzen wieder geöffnet. Reisende aus dem Schengen-Raum dürfen ohne Einschränkung ins Land kommen. Nur die Grenze nach Portugal bleibt noch 2 Wochen dicht. Damit kann auch der Tourismus in Spanien wieder anlaufen. Doch die meisten Hotels haben sich auf den 1. Juli als Stichtag eingestellt, so wie es die spanische Regierung stets verkündet hatte. Dass es nun schon der 21. Juni wurde, entschied die Regierung erst vor einer Woche. Die Reisewelle läuft daher langsam an. Heute wurden auf den spanischen Flughäfen 100 Maschinen aus dem Ausland erwartet. Weiterhin wird bei jedem Passagier die Körpertemperatur gemessen, wie bei dieser Urlauberin aus Italien bei ihrer Ankunft am Flughafen Madrid. Das Reisen fühlt sich noch komisch an, weil diese Sicherheitsmaßnahmen einfach ungewohnt sind. Die verschärften Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen gehören zur neuen Normalität. Die Regierung will möglichst verhindern, dass Fluggäste das Coronavirus ins Land bringen und es zu einem neuen Ausbruch kommt. Daher bittet Ministerpräsident Sanchez die Spanier auch darum, die Hygieneregeln weiter zu befolgen, auch jetzt nach dem Ende des Alarmzustandes. Denn die Szenen der vergangenen Wochen dürften sich nicht wiederholen, so Sanchez in einer Fernsehansprache gestern. Die überfüllten Krankenhäuser, schlecht geschütztes Klinikpersonal und die dramatische Zahl von über 28.000 Toten. Es schmerzt, an diese dunklen Momente zu erinnern, an das unerträgliche Leid. Niemand konnte damals sagen, wie lange dieser Albtraum dauern würde. Die emotionalen Wunden, die vielen Familien zugefügt wurden, aber auch die ökonomischen Wunden, die unsere Wirtschaft erlitten hat. Jetzt gehe es um den Wiederaufbau der Wirtschaft, so Sanchez. Experten erwarten durch den Corona-Schock in diesem Jahr eine Arbeitslosigkeit von über 20% in Spanien.
Der Bericht von Oliver Neuroth und wir blicken noch in den Zeitungen von morgen, die Presseschau.
Mehrere Zeitungen befassen sich mit den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt. Das Verhalten der Bürger gegenüber der Polizei verändere sich, analysiert die Nordwestzeitung aus Oldenburg und nennt Respektlosigkeit, Beleidigungen und körperliche Angriffe als negative Beispiele. In einer gesellschaftlich herausfordernden Zeit, in der Polizisten sowieso bereits täglich die Spaßverderber spielen müssen, um Kontaktbeschränkungen durchzusetzen, kocht die Wut umso schneller hoch. Die Badische Zeitung aus Freiburg bringt es so auf den Punkt. Seit der brutalen Tötung des schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA steht das Thema Rassismus auch in Deutschland zu Recht auf der Tagesordnung. Stuttgart ist aber nicht Minneapolis und das Vorgehen der Sicherheitskräfte nicht vergleichbar. Die genauen Hintergründe der Ausschreitungen sind nach wie vor unklar. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz urteilt deshalb: Die Gewalt für politische Zwecke zu missbrauchen, wie es die AfD tut, ist angesichts der Verletzten und des zerstörten Eigentums geschmacklos. Der Reutlinger Generalanzeiger schreibt, es liege nahe, sofort harte Konsequenzen für die Täter und schärfere Strafen zu fordern. Doch an der grundsätzlichen Problematik werden Gefängnis, Geldbußen und soziale Dienste nur unwesentlich etwas ändern. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe glauben, gegen den schleichenden Verlust des Vertrauens in die Polizei könne sie selbst am meisten tun. Mit einem Überdenken von Chorgeist und Fehlerkultur kann man bei der Landespolizei in Baden-Württemberg gleich eine ganze Menge erreichen. Themenwechsel. Über den Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönjes schreibt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Selbstverständlich muss im Landkreis Gütersloh das öffentliche Leben heruntergefahren werden. Schließlich hatten sich Bund und Länder beim allgemeinen Lockerungsbeschluss Anfang Mai darauf geeinigt, durchzugreifen, sobald 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gemessen werden. Auch weitere Zeitungen beschäftigen sich mit möglichen Konsequenzen. Auf das Handeln der Fleischindustrie sollte man sich dabei nicht verlassen, meint die Neue Osnabrücker Zeitung. Wer sich dieses System aus Ausbeuten der Werksvertragsarbeiter auf der einen Seite und Ausquetschen der Bauern beim Einkauf der Tiere bis zum letzten Cent auf der anderen Seite ausgedacht und derart perfide perfektioniert hat, dem ist das Wohl von Mensch und Tier gleichermaßen egal.
Kommentare zu den aktuellen Themen, das war die Presseschau zum Ende dieser Sendung. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Gleich folgt hier das Sportgespräch. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis bald.